Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wo sind wir da eigentlich zu Hause im Universum? Unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, was ist das für eine? Davon erzählt die Astronomin Ruth Grützbauch in ihrem Buch Per Lastenrad durch die Galaxis. Man erfährt da außerdem jede Menge mehr über Sterne und Sternhaufen und dunkle Energie. Und darüber werde ich gleich reden mit Ruth Grützbauch. Wenn Sie sich mal bitte erinnern, manchmal gibt es ja so klare Nächte, also wenn nicht gerade November ist und wenn man da weit weg ist von den großen Lichtschleudern, von Städten, Tankstellen und so weiter, dann sehen wir ja über uns am Himmel dieses leuchtende Band, die Milchstraße, unsere Heimatgalaxie. Und außerdem sehen wir da noch hunderte oder sogar tausende Sterne da oben. Mir wird immer etwas unheimlich, wenn ich diesen riesigen Raum, dieses unendliche Universum da draußen sehe. Und was sich da alles tummelt da oben an Galaxien, Sternhaufen, kosmischen Nebeln. Davon erzählt die Astronomin und Podcasterin Ruth Grützbauch in ihrem Buch Per Lastenrad durch die Galaxis. Jetzt ist sie bei uns. Seien Sie willkommen, Frau Grützbauch.
Hallo, schönen guten Morgen aus Wien.
Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie da so in einer sternklaren Nacht zum Himmel gucken? Wird Ihnen auch unheimlich?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde es lustig, dass Sie das sagen, weil das ist ja etwas, was viele Leute empfinden. Da gibt es sogar einen Begriff dafür und der heißt Cosmic Vertigo. So die kosmische Höhenangst, das kosmische Schwindelgefühl, genau. Aber ich empfinde das gar nicht so. Ich empfinde es eigentlich sehr beruhigend.
Wieso
und
beruhigend?
Tröstlich irgendwie. Ich weiß nicht, das ist dieses Eingebettetsein in dieses riesige, große Ganze ein bisschen. Ja, es ist... Ich finde es auch sehr beruhigend, diese Weite und diese Maßstäbe da draußen, ja, in Verbindung mit der eigenen Kleinheit und Unbedeutsamkeit. Das ist irgendwie eine große Befreiung für mich.
Ja, jetzt haben Sie natürlich den großen Vorteil, dass Sie verstehen, was da oben ist und was da nach welchen Gesetzen das da oben alles funktioniert. Also weitgehend und
mehr
viel
oder
mehr.
Sicher.
Jetzt, und davon erzählen Sie, lassen uns teilhaben an Ihrem Wissen von Sternen und Galaxien eben in diesem Buch Per Lastenrad durch die Galaxis. Der Titel, der kuschelt sich ja hörbar an ein anderes Buch, Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Aber Sie sind eben nicht per Anhalter, sondern per Lastenrad unterwegs. Warum das?
So ist es, ja. Dieser Titel, der kommt aus meinem quasi Normalberuf. Wenn ich nicht gerade Bücher schreibe, dann bin ich mit dem Lastenrad mit einem mobilen Planetarium unterwegs. Also ich habe mein eigenes kleines, mobiles, aufblasbares Planetarium und das ist so kompakt, dass es in die Kiste eines Lastenrads passt. Und das führe ich dann durch die Gegend und komme zu den Leuten und zeige ihnen den Weltraum.
Die Leute sind vor allem Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe.
Was, so ist es,
was
ja.
Wollen denn die Kinder vor allem von Ihnen wissen über Sterne und Galaxien?
Oh, die Kinder wollen alles wissen. Das ist ja auch irgendwie eines der faszinierenden Dinge beim Arbeiten mit Kindern, dass man dann an der Begeisterung dieser jungen Menschen da irgendwie so ein bisschen dran mitsaugen, teilhaben kann. Ja? Und die Kinder wollen sofort wissen, woher ich denn das alles weiß. Also ich komme da irgendwie zu ihnen, baue dieses Ding auf und entführe sie in den Weltraum und sage ihnen, dass es da irgendwie 3000 Sterne gibt, die wir im Himmel sehen können. Und die Kinder wollen natürlich wissen, Wie kann man das
haben
wissen?
Haben Sie die gezählt oder was?
genau. Ja. Hat die irgendjemand gezählt? Das kann doch nicht sein. Also ja, Astronomen und Astronominnen seit Hunderten, teilweise schon Tausenden von Jahren haben die Sterne am Himmel gezählt und ihre genaue Position und Bewegung bestimmt. Und darum wissen wir das alles, weil wir es sehen können, weil wir das Universum mit unseren Teleskopen beobachten.
Jetzt ist Ihr Buch aber nicht für Kinder geschrieben, würde ich sagen, oder vielleicht für so ganz helle junge Astronomie-Freaks, aber sonst eher für astronomisch interessierte Erwachsene, oder?
Genau, also es ist, ja, ich meine, Jugendliche auch vielleicht, aber es ist kein Kinderbuch, nein, ganz und gar nicht. Also es ist schon, ja, man muss schon ein bisschen nachdenken, wenn man es liest, glaube ich. Ich habe mir gedacht, man darf Leute auch nicht immer unterfordern, ne? Man muss manchmal ein bisschen den Mut haben.
Das hat sich schön gesagt. Ich musste manchmal so die Erinnerungen an den Physikunterricht wieder rauskramen. Aber Ihr Buch hat mir auch geholfen, gegen den kosmischen Schwindel, da, von dem Sie schon gesprochen haben, die kosmische Höhenangst, weil Sie geben einem damit auch so ein Heimatgefühl. Sie erzählen ja auch davon, wo wir eigentlich zu Hause sind, so mit unserer Erde. und unserem Planetensystem in unserer Heimatgalaxie der Milchstraße. Was ist das denn für eine, in der wir da wohnen?
Die Milchstraße ist eine Spiralgalaxie, also es ist eine ganz gewöhnliche Galaxie für eine große Galaxie. Also die meisten großen Galaxien im Universum sind Spiralgalaxien. Das heißt, das ist irgendwie gar nichts Besonderes. Die Sonne ist ja auch irgendwie so ein durchschnittlicher Stern. Unsere Milchstraße ist so eine durchschnittliche Galaxie. Und da leben wir und ziehen unsere Runden mit ungefähr 800.000 km/h. Aber das ist ein anderes Thema. Ja.
Also sind wir flott unterwegs. Und wie sieht es so in unserer Nachbarschaft aus, galaxienmäßig? Wer wohnt nebenan?
Nebenan ist auch noch so eine große Spiralgalaxie, die Andromeda-Galaxie. Und das ist auch das einzige Ding, das wir am Himmel sehen können, ohne Teleskop, also mit freiem Auge, das nicht in unserer Milchstraße drinnen ist. Ja. Mhm. Und das ist eine ganz besondere Galaxie, weil das ist nämlich nicht nur unsere Nachbar- und Schwestergalaxie, sieht der Milchstraße sehr ähnlich, ja, sondern es ist auch die einzige Galaxie im Universum, die auf uns zukommt.
Sehr guter Cliffhanger, weil wir reden gleich darüber, was passiert, wenn die Andromeda-Galaxie und unsere Milchstraße zusammenstoßen. Denn das ist ja die Konsequenz, wenn sie aufeinander zufliegen. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben die Astronomin Ruth Grützbauch zu Gast. Wir reden über ihr Buch Per Lastenrad durch die Galaxis. Und Frau Grützbauch, wir haben ja gerade schon mal die schlechte Nachricht verbreitet. Unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, die fliegt auf uns zu, wird auf unsere Milchstraße treffen. Ja, dann sagen Sie mal, wann wird das soweit sein und was wird dann passieren?
Genau. Sie fliegt auf uns zu. Also da halte ich mich auch gerne an Douglas Adams. Keine Panik. Es ist kein Grund zur Beunruhigung. Also erstens sind es noch ungefähr so 3,5 Milliarden Jahre.
Okay, das ist ein bisschen
Zeit. Bis sie dann bei uns ist. Also sie bewegt sich sehr schnell auf uns zu, ungefähr so 110, 120 Kilometer pro Sekunde. Ja, also wenn ich die Andromeda-Galaxie, dieses verwaschene Fleckchen am Himmel, sehe, wenn ich darauf schaue, dann kann ich mir vorstellen, dass die jede Sekunde um gut 100 Kilometer auf mich zukommt. Trotzdem, weil solche unfassbaren Entfernungen da involviert sind, dauert es noch 3,5 Milliarden Jahre, bis sie dann schlussendlich da ist. Und genau, und dann werden die beiden zusammenstoßen. Allerdings ist es kein Zusammenstoß in dem herkömmlichen Sinn, wo die Sterne zusammenstoßen. Nein. Es ist einfach viel zu viel Platz zwischen den Sternen, dass die in Wirklichkeit durcheinander durchfliegen. Mhm. Und aber durch die Schwerkraft, also die gegenseitige Gravitationskraft, die zwischen all den Sternen wirkt, zwischen all den Milliarden, Hunderten von Milliarden von Sternen, ja, die bewirkt, dass die beiden sich dann quasi zu einer großen kugelförmigen Galaxie vereinen. Also sie verschmelzen in Wirklichkeit miteinander.
Und also falls es dann noch Menschen gibt oder Wesen, die sich aus uns Menschen entwickelt haben, wo auch immer die dann wohnen werden, auf jeden Fall schauen die dann auf einen ganz anderen Nachthimmel als wir heute, oder?
Absolut. Das heißt, diese Galaxie, die kommt auf uns zu oder wir auf sie, ja, ist ja alles relativ. Und wir sehen die dann tatsächlich am Himmel größer und größer werden. Also wir nicht, aber unsere Generationen und aber Generationen von potenziellen Nachfahren. Und wir sehen dann natürlich auch, wie sie beginnt, sich zu verzerren durch die Gravitationskraft, wie durch die ganzen Schockwellen und das Komprimieren des Gases in diesen Galaxien neue Sterne entstehen. Also es wird ein riesiges Feuerwerk, es wird wirklich eine riesige Show, die da am Himmel abläuft. Über Milliarden von Jahren natürlich hingezogen, also eine langsame Show. Aber trotzdem, es wird sich lohnen, das zu beobachten.
Möchte man gerne dabei sein, ja, aber dauert halt noch ganz schön lange.
Ja, leider.
Jetzt schreiben Sie auch über das in Ihrem Buch. Also einmal, was weiß die Astronomie eigentlich über unser Universum, aber auch wie ist man eigentlich zu diesem Wissen gekommen? Und Sie erzählen davon Geschichten, wie Dinge entdeckt wurden. Und am schönsten sind die Geschichten über den Zufall, wenn quasi aus Versehen ganz grundlegende Sachen entdeckt wurden, wie zum Beispiel bei der kosmischen Hintergrundstrahlung. Können Sie uns das mal skizzieren, durch welche Zufälle es zu dieser Entdeckung kam?
Ja, das stimmt. Dieser Zufall, dieser glückliche Zufall, der spielt tatsächlich eine große Rolle in der Wissenschaft. Im Englischen gibt es ein schönes Wort dafür, Serendipity. Und die Sache war die, dass bei dieser kosmischen Hintergrundstrahlung Penzias und Wilson, die beiden Astronomen, die entdeckt haben, gar nicht wirklich am Universum eigentlich interessiert waren, sondern es ging bei den Versuchen, die beiden unternommen haben, um Satellitenkommunikation. Also sie haben eine riesige Antenne verwendet, eine Hornantenne, was sehr lustig aussieht, und wollten damit Signale, die an Ballonsatelliten im Weltraum reflektiert wurden, detektieren. Ja, also es ging um die ersten Experimente der Satellitenkommunikation. Und da muss man natürlich ganz, ganz schwache Signale detektieren können und dadurch jedes Störsignal quasi ausschalten, damit das gelingt. Und das war ihre Aufgabe. Und sie haben einfach bei diesen Versuchen gemerkt, dass es da die ganze Zeit irgendein seltsames Rauschen gibt, das nicht wegzukriegen ist. Und sie haben die Antenne gesäubert, Taubennester entfernt, sie haben alle möglichen Interferenzen, die es geben könnte, berücksichtigt und so weiter und so fort. Und dieses Signal ist einfach nicht weggegangen. Sie haben in alle möglichen Richtungen geschaut am Himmel. Es kam aus allen Richtungen. Es war gleichmäßig, extrem gleichmäßig, von überall her. Und sie haben dann einfach so sukzessive jede Quelle ausgeschlossen, was es sein könnte. Die Sonne, irgendwas aus dem Sonnensystem, irgendwas aus unserer Galaxie. Nein. Und dann war klar, das ist ein Signal, das kommt aus den Tiefen des Weltraums und von überall her gleichmäßig. Und diese Entdeckung war überhaupt nicht geplant oder vorhergesehen, sondern zufällig. Ja.
Und das war,
ist das Wunderbare daran.
Und das ist einer der Beweise für diese fantastische Annahme des Urknalls, nicht wahr? Dass es diesen Moment der Entstehung unseres Universums gegeben hat. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Sie erzählen an einer Stelle in Ihrem Buch auch ganz packend, wie Sie mal als Astronomin ins Weltall geflogen sind, um da oben das Hubble Space Teleskop zu reparieren. Und nachdem man sich eine Weile wundert beim Lesen, lösen Sie dann auf, dass Sie da nicht selbst geflogen sind, sondern in die Rolle einer Astronomin einer Astronautin geschlüpft sind. Aber Sie würden tatsächlich gerne mal ins All fliegen und haben sich schon dafür beworben. Wie stehen denn die Chancen, dass Ruth Grützbauch auch demnächst von da oben auf uns runterguckt?
Ja, das stimmt. Ich habe mir die Freiheit genommen und die Erfahrungen einer Astronautin nachempfunden. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, dass ich da gern selber rauffliegen würde. Ich habe mich bei der ESA beworben, beim letzten Astronautinnen-Call. Es haben sich allerdings ungefähr 23.000 andere Menschen auch beworben. Dementsprechend sind die Chancen eher gering. Es werden wahrscheinlich 5 Personen ausgewählt im Endeffekt.
Aber Sie müssen ja genommen werden, weil Sie schon so viel wissen über das, was da oben los ist. Also ich drücke die Daumen, sicher von Ihnen ein spannendes Buch kriegen über Ihre Reise ins All. Jetzt gibt es auf jeden Fall Per Lastenrad durch die Galaxis von Ruth Grützbauch. Erschienen ist das im Aufbau Verlag. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern. Danke für die Einladung.
Die spanische Schriftstellerin Almudena Grandes, sie war eine der ganz wichtigen Stimmen der spanischen Gegenwartsliteratur. Sie war das, muss ich sagen, weil Almudena Grandes am Samstag in Madrid gestorben ist. Sie war erst 61 Jahre alt. Almudena Grandes wurde 1989 weit über Spanien hinaus bekannt mit ihrem Roman Lulu, die Geschichte einer Frau. In Spanien hat sie für diesen Roman den Preis für erotische Literatur bekommen. Sie hat sich in ihren Büchern immer wieder auch mit der Franco-Diktatur auseinandergesetzt und eins ihrer großen Themen dabei war die unterdrückte Sexualität in der Franco-Zeit. Das hat sie selbst zu diesem Thema gesagt.
Das ist ganz geräuschlos gegangen. In dem Moment, in dem Sex auch ausdrücklich Thema in der allgemeinen Literatur ist, verschwindet das Genre und da gibt es nichts zu jammern. Es ist ein Erfolg. Sex zu schildern sei ja auch nicht das Interessante in der Literatur, sondern das Begehren nach einem anderen.
Sex ist aburrido para contar. Lo que es interesante es el individuo poseído por la idea fija del deseo de otra persona, ¿no?
Die spanische Autorin Almudena Grandes, am Samstag ist sie gestorben mit 61 Jahren. Bei uns sind ihre Bücher im Hansa Verlag und bei Rowohlt erschienen. Texte von Rainer Maria Rilke zu mixen mit Musik von Erik Satie, das klingt nach einer prima Idee, nach einer doppelten Dröhnung Poesie. Bei so einer Kombination kann man nicht allzu viel falsch machen. Oder vielleicht doch. Unser Kritiker Andi Hörmann hat sich in ein Rilke-Satie-Hörbuch versenkt und das hat er dabei erlebt.
Heute war ein schöner herbstlicher Morgen. Ich ging durch die Tuilerien. Alles, was gegen Osten lag, vor der Sonne blendete. Das Angeschienene war vom Nebel verhangen, wie von einem lichtgrauen Vorhang.
Heißt es in die Aufzeichnungen des Malte Lauritz-Brigge. Und schon die paar Sätze zeigen, Rilkes Prosa steckt immer auch voller Poesie, wie auch die meditativen Klavierkompositionen von Erich Satie. Musique d'Ameublement, also Einrichtungsmusik, nannte Satie selbst seine berühmten minimalistischen Pianopartituren. Die Gnossienne und Gymnopädien. Entstanden sind sie Ende des 19. Jahrhunderts. Klar, eindringlich und voller Schönheit. Und sie passen ganz wunderbar zu den ausdrucksstarken, lyrischen Worten von Rilke.
Meine alten Möbel faulen in einer Scheune, in die ich sie habe stellen dürfen. Und ich selbst, ja mein Gott. Ich habe kein Dach über mir und es regnet mir in die Augen.
Ein Auszug aus die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, Rilkes einziger Prosaarbeit, entstanden zwischen 1904 und 1910 als Tagebuchroman ohne Handlung, bruchstückhaft zusammengesetzt aus Erinnerungen und Eindrücken, aus den Reflexionen eines einsamen Menschen im Großstadtmoloch von Paris.
Was in aller Welt wollte diese Alte von mir? Die mit einer Nachttischschublade, in der einige Knöpfe und Nadeln herumrollten, aus irgendeinem Loch herausgekrochen war. Weshalb ging sie immer neben mir und beobachtete mich? Als ob sie versuchte, mich zu erkennen mit ihren Triefaugen, die aussahen, als hätte ihr ein kranker grüner Schleim in die blutigen Lider gespuckt.
Regisseur und Dramaturg Malte Prokopowitsch hat leider nur eine sehr kleine Auswahl der beiden Künstler aneinandergereiht. Darunter auch das bekannteste Gedicht von Rilke, Der Panther.
Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt.
Ohne erkennbaren roten Faden, ein Ping-Pong aus Text und Ton, auf Rilke folgt Satie und umgekehrt. 70 Minuten, 6 Gedichte, 6 Prosatexte, 12 Pianostücke. Wohltemperiert spielt Olivia Trummer die zärtlichen Melodiebögen. Es entsteht fast das Gefühl, dass die Texte auf dem Instrument mit Tönen weitererzählt werden. Marit Beyer überzeugt als Sprecherin mit eindrucksvollem Gefühl für die Melancholie bei Rilke. Die Silben kommen ihr dabei fast wie Klavierakkorde über die Lippen.
Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter. Denn jeder hat mehrere. Da sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang. Natürlich nutzt es sich ab. Es wird schmutzig, es bricht in den Falten. Es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Das sind sparsame, einfache Leute. Sie wechseln es nicht. Sie lassen es nicht einmal reinigen.
Es fehlt dieser Produktion an einem Booklet zur Aufnahme, wo das Leben und Wirken beider Künstler und warum sie so gut zusammenpassen eingeordnet wäre. Schade. Und weil dieses Hörbuch mit seinen 70 Minuten zu kurz und die Auswahl doch rein willkürlich zu sein scheint, ist es ein nicht mehr als kleiner Appetitmacher. Etwas zum Reinschnuppern.
Das sagt Andi Hörmann zu dem Hörbuch Paris, Werke von Rainer Maria Rilke und Erik Satie. Ein Hörbuch von Malte Prokopowitsch, erschien beim Label Divan. Die CD hat eine Laufzeit von 70 Minuten und kostet 17 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bei uns ist jetzt der erste Roman der liberianisch-amerikanischen Autorin Vahitu Moore erschienen. Sie wäre König, heißt dieses Buch. Und der Akono Verlag, der schreibt dazu, Vahitu Moore erzählt die turbulente und dramatische Geschichte Liberias. Und das sei auch ein Roman über eine Geschichte des Widerstands gegen Versklavung und koloniale Gewalt. Die Kritikerin Lara Sielmann hat dieses Buch für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Guten Morgen.
Wie geht denn Vahitu Moore das an? Wie erzählt sie von Liberia, diesem Staat an der Küste Westafrikas?
Also sie erzählt von der historischen Gründung Liberias als unabhängiger Staat eben für befreite und auch einst versklavte Menschen im 19. Jahrhundert. Das ist so auch der historische Roman Liberia, ein Ort der Hoffnung, aber auch der Desillusionierung, was auch damit zu tun hat, dass die Amerikaner sehr viel daran gelegen hat, dass dieser Staat existiert, weil sie wiederum, nachdem die Versklavung abgeschafft wurde, eigentlich gar nicht mit befreiten Sklaven zusammenleben wollten. Und sie erzählt insbesondere von drei jungen Menschen in Westafrika, die auf ganz unterschiedliche Weise auch von Versklavung und Unterdrückung betroffen sind. Und jeder dieser drei Figuren hat eine übernatürliche Superkraft, sage ich mal, die sie im Kampf gegen die Unterdrückung auch einsetzen. Also man hat da auch so Anklänge des magischen Realismus auf einer erzählerischen Ebene.
Und Superkräfte, was sind das für Superkräfte?
Ja, ganz unterschiedliche. Also wir haben die Hauptprotagonistin Bessa, die ist aus dem Stamm der Wai in Westafrika. Und die ist schon als Kind eigentlich so als Hexe verstoßen worden und auch stigmatisiert und muss als Teenager dieses Dorf auch verlassen und wird damit eigentlich in den sicheren Tod geschickt. Sie hat ja nichts und niemand kann essen, kann trinken. Und dann wird sie auch noch von einer Schlange angegriffen. Das alles passiert auf der ersten Seite. Ich nehme da jetzt gar nicht so viel vorweg. Und sie überlebt. Und somit wissen wir, dass Bessa unsterblich ist. Und dann gibt es noch June Day, der als Versklavter in Virginia wiederum in Amerika aufwächst und bei einer sehr gewalttätigen Auseinandersetzung mit seinen Unterdrückern wahnsinnige Kräfte entwickelt einerseits und aber auch dem Kugelhagel einfach widerstehen kann. Die Kugeln prallen nämlich einfach von ihm ab, also das heißt, er ist unverwundbar. Und dann haben wir noch Norman Aragon, der wiederum als Sohn einer versklavten schwarzen Frau und einem weißen Forscher aus England in Jamaika aufwächst und er von seiner Mutter wiederum die Kraft, dass sich unsichtbar machen, geerbt hat. Und ja, alle drei treffen sich eines Tages in Westafrika quasi.
Und jetzt kann man sich vorstellen, dass diese drei mit ihren Superkräften, ja, werden die zu Anführern eines Widerstandes gegen Kolonialismus? Oder wie ist das?
Also es ist keine klassische Superheldengeschichte, das würde ich so nicht sagen. Also alle drei haben auch, sind sie jetzt auch erstmal nicht unbedingt super sympathisch, müssen auch erstmal so Vertrauen aufbauen und landen auch mit ihren Kräften an ganz unterschiedlichen Orten. Also sie besser zum Beispiel wird eines Tages, als sie mit zu dritt unterwegs sind, gefangen genommen und als Dienstmädchen wiederum in eine gehobene schwarze Familie in Liberia gebracht. Und diese Familie setzt sehr viel Hoffnung in diese Unabhängigkeit und ist auch politisch aktiv. Und dieses Westafrika ist ein ganz anderes Westafrika als das, was besser vorher kannte. Ein gebildetes, das ein Ständebewusstsein hat, also unter Mittel- und Oberschicht und sich sehr an amerikanischen Werten orientiert. Und es zeigt aber eben auch, dass dieses unabhängige Liberia so stark geprägt ist von diesen einstigen Unterdrückern, dass sie die Strukturen zum Teil reproduzieren, die sie einst selbst unterdrückt haben. Und so wächst aber auch erst langsam so eine Form auch vom inneren Widerstand bei Bessa. Und ich möchte jetzt natürlich nicht das Ende verraten, aber es gibt dann auch so etwas wie einen kleinen Showdown.
Also es gibt diese drei Hauptfiguren mit ihren unterschiedlichen Wegen. Es gibt die Geschichte Liberias, wird ja auch erzählt, wie Sie gesagt haben. Das klingt nach einer sehr komplexen Konstruktion, dieser Roman. Geht das auf?
Ja, der geht auf und ja, er ist auch wirklich sehr komplex. Es gibt zum Beispiel auch eine Erzählerstimme, eine Erzählerin, das ist eine Windgottheit. Also wir finden hier sehr viele Elemente, so würde ich sagen, aus der westafrikanischen Erzähltradition heraus, natürlich mit dem heutigen Blick. Das Originalbuch ist ja 2018 erschienen. Ich habe auch ins englische Original mal reingelesen, weil mir bei der Übersetzung ins Deutsche fand ich, manchmal waren so ein paar Sätze etwas holprig, etwas sperrig formuliert. Das konnte ich in der englischen Übersetzung nicht finden. Das ist eine sehr leichte, schon fast freudige Erzählsprache, die einen da wirklich so reinzieht. Und ich bin im Deutschen leider auch über eine sehr, für mich sehr wichtige Sache auch gestoßen. Und zwar wird das Wort Negro aus dem Englischen konsequent mit dem N-Wort ausgeschrieben übersetzt. Ich habe mich da auch noch mal informiert und mit der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland telefoniert, die dieses Wort ablehnen für sich, da es ja auch ein rassistisch konstruiertes ist. Und das hat für mich so ein bisschen, hat sie es da auch vor allem gerieben, weil da der Inhalt, worum es eigentlich geht, durch diese Wortwahl dann auch so ein bisschen ja, so ein Hintergrund gerutscht ist. Und dieses Wort kommt sehr oft vor, sodass ich darüber so oft gestolpert bin.
Aber das ist ein Buch aus dem Akono Verlag, einem jungen Verlag, der sich gerade für zeitgenössische afrikanische Literatur stark macht, oder?
Ja, und das ist auch, ich muss dazu sagen, es ist das erste Buch, was in diesem Verlag erschienen ist. Der hat sich letztes Jahr erst gegründet. Und dieser Verlag betreibt auch ein ganz interessantes Online-Magazin mit Inhalten von afrikanischen Künstlerinnen und Künstlern. Also ich bin gespannt, was da in Zukunft noch erscheinen wird und vielleicht auch eben wie auf aktuelle Diskurse und Debatten im deutschsprachigen Raum eben auch, was rassismusfreie und sensible Sprache betrifft, umgegangen wird.
Jetzt ist da der Roman Sie wäre König von Vahidou Mour, aus dem Englischen übersetzt von Thomas Brückner. Wie gesagt, im Akono Verlag erschienen mit 440 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Lara Sielmann.
Vielen Dank.
Vielleicht haben Sie in den letzten Tagen auch Artikel oder Posts über Tomi Ungerer gesehen. Da war so einiges zu lesen und anzuschauen. In Hamburg wurde am Wochenende eine große Ausstellung mit Bildern von Tomi Ungerer eröffnet. Und in diesem Herbst gibt es mehrere neue Tomi Ungerer Bücher. Viel Aufmerksamkeit also für den französischen Zeichner und Schriftsteller. Er wäre gestern 90 Jahre alt geworden. 2019 ist er gestorben. Und ich spreche jetzt über Tomi Ungerer mit Philipp Kehl, dem Schriftsteller und Verleger des Diogenes Verlages. Guten Tag, Herr Kehl.
Hallo, guten Morgen.
Tomi Ungerer, der hat ein riesiges Werk geschaffen. Aber vielleicht können Sie trotzdem eins für uns rausgreifen, wenn Sie an ihn denken. Welches seiner Bilder steht Ihnen denn dann zuerst vor Augen?
Ja, als Kind war das ganz bestimmt der Mondmann. Das ist eines seiner berühmtesten Kinderbücher, das weltweit in vielen Sprachen übersetzt wurde, erschien, glaube ich, original 1966, und das war so meine Bibel, als ich ein Baby war. Und ich weiß nicht, wie viele hunderte Mal ich das angeschaut habe, aber es hat mich immer wieder begleitet. Ja, und dann gibt es später, als ich sein Werk mehr erwachsen dann kennenlernte, gab es ein Ölbild, das er damals in New York, wo er lange gelebt hat und eigentlich auch einen großen Teil seiner künstlerischen Schaffenskraft hat in diesem sogenannten Frühwerk, kann man sehr genau erkennen, welche Themen ihn gedrängt haben und wie makaber er ist, wie lustig er ist, wie frei er ist, wie frech er ist. Und da hat er auch viel für die Werbung gemacht, für die New York Times, viele politische Kampagnen, für die er auch später das Land verlassen musste. 1974 wurde sein Haus konfisziert in Nova Scotia, und ab dann war er eigentlich nie mehr, bis zu einer Ausstellung vor ein paar Jahren in New York, war er nie mehr dort. Aber dieses Ölbild, von denen einige entstanden sind in seinen jungen Jahren, zeigt einen Herrn mit einer roten Krawatte und und als Kopf hat er eine Bombe mit einer Zündschnur. Das ist ich würde sagen, das zeigt ganz deutlich den Geist dieses verrückten Menschen.
Und wie haben Sie ihn dann selbst kennengelernt, nachdem Sie schon als Kind mit einem seiner Bücher groß geworden sind?
Ja, ich bin ja mit unheimlich vielen Büchern groß geworden, manchmal mehr als einem lieb ist, als Verlegersohn. Aber die sämtliche Kinderbücher, die mein Vater sicher auch mit einer anderen Passion rausgebracht hat, weil mein Bruder Jakob und ich so klein waren, dann hat man auch einen Grund, so viele Kinderbücher vielleicht eher zu verlegen. Und es ist zu publizieren. Und es ist so, dass ich mit Kriktor die Schlange oder mit die drei Räuber oder mit den Mellops, das sind alles unvergessliche, oder Kein Kuss für Mutter, ein ganz berühmtes Buch von 1974, aber auch Papa Schnapp. Oder dann später kam sein Heidi dazu, was auch wunderschön illustriert ist, und Fabelwesen diverse. Und es hat mich unglaublich geprägt, das ist ganz klar. Und ich habe ihn kennengelernt, weil er uns viel besucht hat und weil er, wie gesagt, nicht mehr in Amerika lebte, sondern dann in Irland sein neues Zuhause fand und dort mit seiner Frau Yvonne drei Kinder hatte und dazwischen immer wieder in sein Straßburg ging, wo er im Krieg aufgewachsen ist. Und dieses Dreieck Zürich, Straßburg, Irland oder umgekehrt, trifft es besser, hat gemacht, dass wir ihn sehr oft gesehen haben und er oft zu Besuch kam.
Also haben Sie ihn lange begleitet in Ihrem Leben. Jetzt werden Sie in diesem Herbst, Sie haben schon zwei Bücher herausgebracht, ein Gute-Nacht-Buch und ein Buch mit Zeichnungen zu Weihnachtsliedern. Und es soll noch folgen, Tomi Ungerers Underground Sketchbook. Das klingt ja vom Titel her schon sehr interessant. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein Buch, das er 1968 in Amerika gezeichnet hat. Und das ist ein ganz feines Buch mit wirklich unglaublich schönen Strichzeichnungen, ganz raffiniert, so aus einem Guss. Er hat sehr oft in Schüben gearbeitet. Das heißt, wenn er an was dran saß, dann gibt es auch diese Anzahl Bücher von ihm. Also der hat eine Schaffenskraft gehabt, die wirklich unglaublich ist. Und wenn er in diesem Dampf drin war und wenn er in dieser Lust drin schwelgte, dann kamen dabei unendlich viele Blätter heraus. Und aus diesen ist wahrscheinlich in einer Endlosschlaufe von Tagen sind unglaublich, oder ohne Schlafen hat er wahrscheinlich 300-400 solche Zeichnungen gemacht und die schönsten dann zusammengestellt zu diesem Buch. Und ich freue mich riesig, dass wir das jetzt rausbringen dürfen, denn es zeigt sehr genau, wie der Meister getickt hat.
Der Meister Tomi Ungerer, demnächst wird sein Underground Sketchbook im Diogenes Verlag erscheinen. Wir haben mit dem Verleger Philipp Kehl gesprochen. Herr Kehl, haben Sie herzlichen Dank.
Vielen Dank auch. Schönen Tag.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Lea. Ich bin gerade in Neuburg. Ich arbeite hier und was ich gerne lese, sind die Bücher von der Kerstin Gier, und zwar die Bücher der Träume. Silber heißen die, das sind drei Bücher, da geht es quasi darum, in die Träume können sich selber Sachen tun und versuchen, Dämonen zu bekämpfen. Also wenn die jetzt ein Tier sein wollen und man hat die Fantasie, dann können die da in dem Traum ein Tier sein. Also man kann da seine Fantasie quasi mehr ausleben in diesen Träumen. Weil meistens, wenn man selber träumt, ist man halt mit dabei, aber man ist, also ich war zum Beispiel noch nie ein Tier. Es wäre schon cool, wenn man sowas mal hätte. Das macht einfach total Spaß, weil man quasi der Realität ein bisschen entfliehen kann.
Lea liest in Neuburg an der Donau Silber, die Trilogie der Träume von Kerstin Gier. Da gibt es eine Ausgabe beim S. Fischer Verlag, drei Bände im Schuber mit zusammen über 1300 Seiten für 40 €.